Bravo, Fabio. Wirklich. Spitzenleistung. Du, ja, hast mit dem kleinen, schönen Podcast weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Ich weiß nicht, ob du eher mutig oder dumm bist. Ich befürchte Letzteres. Aber wieso frage ich mich, habe ich mir eigentlich die Mühe gemacht, dich zu warnen, mich mit dir zu treffen und wohlgemerkt, also muss man ja am Rande erwähnen können, mein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Undankbarer, nützliche, unwissender. Naja, du hast sicher gedacht, was will dieser komische Spinner von mir, was erzählt er da von schwarzen Steinen, Abhörstationen und mysteriösen Projekten? Deine Podcast-Freunde haben sich sicherlich viel Spaß damit gemacht, unserem Gespräch zuzuhören, als wäre eigentlich alles ein Teil deiner blöden Geschichte. Projekt ab Harvard, Hydropa-Steine, Brachhausen, Symphonien, der Teufelssee, René Guignon, alles erfunden. Was? Ich sollte dir das einfach glauben, das sind, naja, du googelnder Besserwisser. Ich sollte dich einfach deinem Schicksal überlassen und basta. Tja, naja. Sowieso gibt's nicht viel, was ich noch für dich tun kann. Sie sind schon auf deiner Spur. Sie sind dir längst auf die Spur gekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie zuschlagen. Du wirst sie nicht sehen, wenn sie sich dazu entscheiden. Du wirst sie nicht hören, wenn sie kommen. Es wird keine Mahnungen in dreifacher Kopie, wie das googelnde Leute, wie du gewohnt sind, mit Stempeln und einem Amt und so weiter. Wird es alles nicht geben. Keine Benachrichtigung an die nächsten Angehörigen. Sie werden dich erwischen, wenn du es am wenigsten erwartest. Und danach wird es nur die Dunkelheit geben. Da wird dir nicht mal der alte Jacques weiterhelfen können. Und bevor du denkst, aber sicher können sie mir nichts Böses antun, wir leben im Rechtsstaat und sollte ich verschwinden, würden meine Familie sicher Fragen stellen, Anwälte würden eingeschaltet werden, ich bin ein Bürger, ich habe Rechte, bla 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 bla. Wenn sie mit dir durch sind, Mann, wird sich niemand mehr daran erinnern, dass du jemals existiert hast. Von dir und von deinem süßen Podcast wird nur eine Aktennummer übrig bleiben, mit dem Scheißstempel ausgelöscht. Aber warum sage ich dir das Ganze? Du wirst das schon früh genug selber erleben. Es war mir ein Vergnügen. Übrigens, der Podcast ist wirklich miserabel produziert. So tragisch. Er ist der Vernichtung gewidmet. Ich meine dich. Du hast nicht mal gelernt, Audacity ordentlich zu benutzen. Was soll's.
Good morning, Rando. Hier spricht Fabio. Das bedeutet, ja, leider gibt's auch heute keine Folge. Aber wir haben gedacht, dass es mal wieder an der Zeit ist, ein Update zu machen über diese kleine Parallelgeschichte, die sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Ihr wisst schon, vor einigen Wochen haben wir eine Aufnahme gespielt, die ich in einem Biergarten hier in Berlin gemacht habe. Da habe ich mich mit einem komischen Typen getroffen, der mir ja einen Haufen Wirrezeug erzählt hat. Und ja, wir wollten einfach auch mit euch auch die Frage klären, wie machen wir jetzt weiter. Und mit mir ist heute, da freue ich mich sehr, auch der Co-Autor, Co-Creator von Rando, Lukas, am Telefon, und zwar straight out of L.A. Hi, Lukas.
Hi, Fabi, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Okay, Lukas, willst du ein bisschen ein Update machen, was ist genau passiert und was wir in letzter Zeit besprochen haben?
Klar, Also Fabio und ich waren ständig in Kontakt, obwohl ich so weit weg bin, aber wir haben ständig telefoniert und Fabio hat mir erzählt, dass er diesen sonderbaren Typen in dem Biergarten getroffen hat und ich dachte auf Anhieb, ich habe ja auch lange als Reporter gearbeitet und ich war ständig mit Leuten konfrontiert, die manchmal paranoid waren, keine Ahnung, aber die teilweise ein paar Theorien irgendwie verfolgt haben, die nicht ganz der Realität entsprochen haben. Und ich dachte, der Typ ist einfach auch einer von diesen Spinnern und will uns Angst einjagen. Als er von diesen Dropa-Steinen erzählt hat und seinen Verschwörungstheorien. Aber jetzt haben Fabio und ich beide Nachrichten auf unseren Anrufbeantworter erhalten und die haben uns dann doch ein bisschen stutzig werden lassen.
Ihr habt die Nachricht am Anfang der Folge gehört. Anscheinend ist es dieselbe Person, die ich in Berlin getroffen habe. Jacques de Molaischelon. Ich erinnere mich einfach daran, es ist eine offensichtliche Anspielung auf Jacques de Molay, dem letzten Tempelritter. Und dazu kam noch, das ist interessant, das ist mir später eingefallen, das Wort Echelon. Echelon war unter anderem, das heißt eigentlich, glaube ich, sowas wie Treppenhaus oder sowas in der Art auf Französisch, aber das war auch ein Codenamen für ein Abhörungssystem in den, ich weiß nicht genau, 80er, 90er Jahre wahrscheinlich. Und das ist auch interessant, also es hat einen Bezug auch zu Geheimdienstarbeit und so weiter, was der Typ auch selber so ein bisschen gesagt hat, dass er eben irgendwie für den Pentagon gearbeitet hat. Das kam zwar sehr skurril vor, aber who knows. Und natürlich haben wir daran gedacht, ob es ob man diese Geschichten ernst nehmen kann. Was war dein Eindruck, Lukas?
Ich habe ja die Aufnahme gehört und ich dachte, der Mann, mit dem du dich da getroffen hast im Biergarten, der hörte sich sehr eloquent an, sehr intelligent, aber ich hatte das Gefühl, dass er, ich will nicht sagen verrückt, aber dass er auf jeden Fall ein psychisches Problem hat, dass er sich auf irgendwas fixiert hat und dass er im Glauben ist, dass er die einzige Wahrheit über die Realität hat. Ich habe ihm nicht geglaubt, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, das war auch ein bisschen mein Eindruck. Und deshalb haben wir dann auch letzten Endes Walter gemacht. In der Nachricht, die aber jetzt gekommen ist, scheint es um echte Drohungen zu gehen. Also ich habe schon ein mulmiges Gefühl dabei, weil das erste Mal hat er einfach nur so ein bisschen diese ganz wirre Geschichte erzählt, aber es hat wirklich nicht so konkret gesagt, was passieren soll, wenn wir weitermachen. Und diesmal hat er tatsächlich, oder scheint er zumindest tatsächlich mit Konsequenzen gedroht zu haben. Und das hat mich schon ein bisschen verunsichert. Was denkst du?
Ja, es geht mir auch so. Ich bin auch ein bisschen, ehrlich gesagt, verängstigt. Und ich treffe mich ab und zu, es gibt diese so Meetup-Gruppen hier und das ist so ein Online-Portal, wo man sich verabreden kann. Und ich treffe mich hier mit der deutschen Community in L.A., das sind nicht so viele Leute und ich, keine Ahnung, ich treffe mich halt ab und zu mit denen und habe so einen Professoren hier kennengelernt, der sich mit deutscher Geschichte auseinandersetzt. Und ich habe dem von dem Podcast erzählt und von dieser seltsamen Begegnung mit dem Mann Jacques. Und der Prof war super nett und hat mich halt eingeladen an seinen Lehrstuhl und ich habe mal so ein paar Sachen recherchiert in seinem Archiv und bin da auf sehr interessante Sachen gestoßen.
Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Das hattest du erwähnt, dass du etwas gefunden hast, was möglicherweise auch zu dieser ganzen Geschichte passt. Weil man muss auch sagen, einige der Sachen, die Jacques de Molaischelon in seiner Geschichte erwähnt hat, die gibt es tatsächlich. Also jeder kann das jetzt googeln. Sowas wie eben, also die Dropa-Steine, es ist, glaube ich, für Verschwörungstheoretiker und auch irgendwie UFO-Aficionados, ist schon ein Begriff. Das sind diese Steinplatten, die in einer Höhle in China gefunden wurden, oder ja, angeblich. Und man weiß nicht genau, was da sind Gravuren drauf. Manche sagen, es sind außerirdische Figuren, die da zu sehen sind, und andere sagen, es seien eigentlich Schallplatten oder sowas, was irgendwie eben für eine sehr fortgeschrittene Technologie sprechen, die es eben zu dem Zeitpunkt, als die Drupa-Steine erstellt wurden, eigentlich nicht geben sollte. Und dann auch die, zum Beispiel die Regina Company, diese Firma, die dann später Columbia Records geworden ist, die eben Symphonions gebaut hat, also tatsächlich Platten, also eine Art Plattenspieler oder sagen wir Vorgänger des Plattenspielers, und mit dem Gründer Gustav Brachhausen. Und das ist auch interessant, der Gustav Brachhausen war tatsächlich ein Experte auch in Esoterik. Also das passt gewissermaßen alles zusammen. René Guénon ist auch ein sehr bekannter Autor, zumindest in bestimmten Kreisen. Der König der Welt, ein relativ bekanntes Buch. Also die Sachen, die da Jacques de Molay schon erzählt hat, haben gewissermaßen Hand und Fuß. Und außerdem, das muss man auch erwähnen, die Abhörstation am Teufelsberg, da waren wir auch einmal zusammen, oder?
Ja, genau, ich erinnere mich noch. Ziemlich gruseliger Ort.
Ja, und das mit dem Bunker. Jacques de Molay-Chalon hat gesagt, es soll einen Bunker geben, aber es gibt keinen Bunker. Ich habe tatsächlich, ich kenne Leute, die in der Gruppe arbeiten, die sich eben für die Erhaltung des Ortes einsetzt. Ich habe mit dem gesprochen, was ist eigentlich mit dieser Frage des Bunkers, und sie haben das eigentlich bestätigt. Sie haben gesagt, ja, es wäre denkbar, beziehungsweise es wäre nur logisch, dass es dort einen Bunker geben soll. Allerdings konnte bis jetzt niemand einen Zugang zum Bunker finden. Also einige Sachen, die Jacques erzählt hat, hatten schon Hand und Fuß. Aber du hast noch etwas mehr gefunden. Das interessiert mich sehr, weil ich das bis jetzt auch noch nicht gehört habe.
Also ich habe mal ein bisschen rumgesucht nach Begriffen, die Jacques im Biergarten so erwähnt hat, weil ich bin wirklich, nachdem ich diese AB-Nachricht gehört habe, habe ich mir die Aufnahme wieder und wieder angehört aus dem Biergarten, und ich habe einfach mal so nach ein paar Begriffen gesucht, die er erwähnt hat, und ich bin da auf einen Artikel gestoßen, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, als ich es gelesen habe, und ich würde den gerne mit euch teilen. Der ist aus dem Jahr 1953 und ist aus dem Neuen Deutschland. Okay, ich fange mal an. Also die Überschrift lautet, ich habe es mit dem Handy abfotografiert, deswegen ich muss kurz ein bisschen, Moment, reinscrollen, okay. Volkspolizist nach mysteriösem Zwischenfall in Hennigsdorf verschwunden. Okay, das ist die Überschrift. So. Die gesamte Deutsche Demokratische Republik ist noch zutiefst bestürzt und erschüttert vom Tod des Genossen Stalin. Nach dem Ableben des großen, genialen und weisen Führers der Sowjetunion ist die Gefahr...
Oh, ja, das darf man heutzutage, glaube ich, nicht mehr von Stalin sagen. Aber okay, sorry,
weiter. Ich weiß. Ist die Gefahr eines Angriffs der imperialistischen Mächte auf die DDR wahrscheinlicher denn je geworden. Es lassen sich bereits Zeichen ablesen. Leser dieser Zeitung berichten von unbekannten Gesichtern, die plötzlich im Herzen unserer Gemeinden auftauchen. Verängstigte Anwohner verständigen die Volkspolizei über unerklärliche Lichtsignale, die nachts aus den Tiefen der brandenburgischen Wälder dringen. Unerklärliche Frequenzen stören den Betrieb unserer Radiosender. Jetzt ist der 25-jährige Volkspolizist Dietmar Treuschütz nach einem mysteriösen Zwischenfall in Hennigsdorf verschwunden. Leser, seid wachsam.
Wow.
Ja,
geht's weiter?
Mal auf. Ja, geht noch weiter. Besagter Zwischenfall ereignete sich am Sonntag in der kleinen Gemeinde Hennigsdorf nahe der Grenze zum französischen Sektor Berlins. Um 14 Uhr wurde die örtliche Volkspolizei zu einem Feld am Dorfrand gerufen. Ein Landwirt hatte die Wache verständigt, dass 4 Lastwagen bereits seit Stunden ohne Erlaubnis auf seinem Feld standen. Um die Gefährte scharten sich seltsame Gestalten in orangefarbenen Anzügen und schienen heimlich tourisch mit Gerätschaften herumzuhantieren.
Nachdem der Landwirt... Orangenfarbene Anzüge?
Ja, eben. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist genau, was wir in Rando geschrieben hatten. Ja.
Ja, stimmt. Okay, gut, weiter, sorry.
Nachdem der Landwirt das Schauspiel rund eine Stunde mit dem Fernglas beobachtet hatte, nahm er all seinen Mut zusammen und stellte die Person zur Rede. Mit keiner Geste reagierten sie auf die Aufforderung des Mannes, sich von seinem Feld zu entfernen. Unbekümmert gingen sie ihrem subversiven Treiben nach. Schließlich konnte die eintreffende Einheit der Volkspolizei einen Zugführer ausfindig machen, wies ihn darauf hin, dass er eine Verfehlung wegen Hausfriedensbruchs beging und forderte ihn auf, Papiere für die Fracht vorzuweisen. Die augenscheinlich tadellosen Zollunterlagen wiesen die Ladung als Kunstgegenstände für eine Ausstellung im Technischen Museum von Bukarest aus. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Genosse Treuschütz, der mit seinem Karabiner eine der Kisten unbeabsichtigt gestreift hatte, von einer Frau in einem orangefarbenen Anzug angesprochen wurde, er solle sich von den Kisten fernhalten. Weil sie ihm keinen plausiblen Grund dafür nennen konnte, ordnete Wachtmeister Delitz die Öffnung der Objekte an. Dieses, wie die schreiben in der DDR, das ist echt schon, also Objekte und...
Ja, ja, das ist schon, also die Schreibe, die wir gelernt haben in der Journalistenschule, ist ein bisschen anders, ja.
Auf jeden Fall. Nun machten sich die drei Einheiten der Volkspolizei Hennigsdorf daran, die Kisten, auf denen das Wort Rando stand, mit Brecheisen zu öffnen. Da habe ich zum ersten Mal
Gänsehaut bekommen. Warte mal, was stand drauf?
Da stand Rando drauf.
Jetzt wird's wirklich unheimlich. Okay, ja. Les weiter.
Okay, dabei vernahmen die Männer ein tiefes Brummen. Im Inneren der Kisten fanden sie ein Wirrwarr von Kabeln und noch nie zuvor gesehenen elektronischen Komponenten. Genosse Treuschütz nahm eines der Objekte in die Hand, um dieses zu untersuchen. Wachtmeister Delitz sagt, es habe ausgesehen wie eine schwarze Statue, aber in ihrem Inneren hätten unzählige Blitze gezuckt, wie in einem Gewitterhimmel.
Okay, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
Delitz sagt, Genosse Treuschütz...
Sorry, ich wollte nur ganz kurz nachfragen. Kannst du dich daran erinnern, wann wir genau mit dem Namen Rando irgendwie zuerst... Also wann uns der Name Rando zuerst eingefallen ist? Ich weiß nicht mehr, wann das war eigentlich.
Ich glaube, das war sowas wie 2014...
Ja, es kann sein. Also ich weiß nur, dass aber irgendwann stand es fest, dass die ganze Geschichte in einem Ort namens Rando spielen würde. Ich habe dann später festgestellt, dass es einen Fluss mit diesem Namen gibt. Woher ich den Namen habe, das ist jetzt ein bisschen. Sorry. Lies einfach weiter.
Ich bin auch total verdutzt. Also. Okay, ich lese weiter. Delitz sagt, Genosse Treuschütz starrte wie gebannt auf die Figur und murmelte irgendwas Unverständliches. Nun erschien ein älterer Mann in einer sonderbaren Tracht. Er trug ein buntes, weit ausgeschnittenes Hemd mit Blumenmuster, kurze Hose und eine Sonnenbrille. Der Mann sprach mit verdächtig klingendem westdeutschem Akzent. Er händigte dem Einsatzleiter einen Passierschein aus, der von der Zollbehörde ausgestellt worden war und der die absolute Tadellosigkeit der Fracht belegte. Auf den ersten Blick zumindest. Er bat die Polizisten um Verzeihung für die Unannehmlichkeiten und versicherte, dass er sich mit dem Tross unverzüglich vom Feld entfernen würde. Weil das Dokument unverdächtig wirkte, forderte Delitz seinen Trupp auf, die Kisten zu schließen und die Aktion abzubrechen. Er verwarnte die merkwürdige Entourage und beobachtete, wie sich der Tross nach wenigen Minuten tatsächlich in Bewegung setzte. Die Gefährte rollten gegen Süden davon, in Richtung unserer Hauptstadt. Während der Fahrt auf die Wache habe Genosse Treuschütz einen psychisch verwirrten Eindruck gemacht und ständig von der Figur geredet, die ganz warm gewesen sei und ihn mit einer fast übernatürlichen Ruhe erfüllt habe, die alles Treiben auf der Erde wie eine schlecht inszenierte Komödie habe wirken lassen, so Genosse Treuschütz. Der junge Polizist erzählte dem Wachtmeister, dass der ältere Mann an ihn herangetreten sei, ihm eine Hand auf die Schulter gelegt und ihn gefragt habe, ob er an übernatürliche Phänomene glaube. Treuschütz habe in den darauffolgenden Stunden seines Dienstes verwirrt gewirkt und ständig von einer Melodie wie aus einer Spieluhr geredet, die er in jenem Moment gehört habe. Und genau diese Melodie haben wir auch in unserer Geschichte.
Ja, stimmt. Also, okay. Ja.
Wachtmeister Delitz vermutete, der junge Polizist habe sich überarbeitet und schickte ihn nach Hause. Doch Treuschütz erschien am nächsten Tag nicht zum Schichtbeginn. Sein Auto wurde in der Nähe des Teufelssees gesehen. Ein Förster bezeugt, er habe Treuschütz noch am Sonntagabend kurz vor Einbruch der Dunkelheit am Ufer gesehen, wo er ins Wasser gestarrt und gesagt habe, er lausche der Stimme aus der Tiefe. Seitdem fehlt von Genosse Treuschütz jede Spur. Die Volkspolizei ermittelt nun, ob sein Verschwinden im Zusammenhang mit dem mysteriösen Lastwagentross in Verbindung steht. Wachtmeister Delitz sagt, Unsere kriminalistischen Nachforschungen zu dem Transport haben ergeben, dass der Zugführer ein Hochstapler war, die Unterlagen waren gefälscht. Eins ist sicher, diese Subjekte waren nicht unsere Verbündeten im Kampf gegen die imperialistischen Mächte, die Rote Armee. Und ich bin sicher, dass sie etwas mit dem Verschwinden von Genosse Treuschütz zu tun haben. Hinweise zum Verleib und so weiter. Also, ja, seltsam esoterisch für DDR-Zeitungen.
Ja, so Leute, die so ein bisschen marxistisch denken sollten, würden da ja ein bisschen stutzig werden, glaube ich. Angesichts dieser komischen, bisschen magischen Aura, die da zu spüren ist.
Ja.
Und das war, also du hast diesen Artikel da eben im Archiv des Professors. Was hat der Professor dazu gesagt?
Also er meinte, das ist ein sehr schwieriges Thema, das ihn sehr interessiert, aber es ist sehr schwierig, da irgendwelche Recherchen anzustellen. Dieser Artikel, den wir jetzt gerade gehört haben, der ist, wie wir ja schon beide festgestellt haben, sehr esoterisch, magisch geschrieben. Ich bezweifle, ich konnte nichts mehr zum Autoren finden. Ich schätze mal, dass der entlassen wurde, nachdem dieser Artikel erschienen ist, weil sowas hat man eigentlich in DDR-Zeitungen nicht gelesen bis dahin. Und der Professor meinte, es gab immer wieder so Zwischenfälle, wo Geheimdienstmitarbeiter oder ganz normale DDR-Bürger von übernatürlichen Ereignissen berichtet haben, aber diese ganzen Sachen wurden halt totgeschwiegen, die Leute sind verschwunden teilweise, also es gibt nicht wirklich was dazu zu finden.
Ja, weißt du, mir fiel gerade auch ein, dass die ganze Geschichte spielt in Hennigsdorf. Das ist für diejenigen, die Berlin nicht kennen, das ist direkt am Rand von Berlin. Heutzutage ist es Brandenburg und man ist dann in 5 Minuten aus Hennigsdorf, wenn man aus Hennigsdorf kommt, ist man schon in Berlin. Das ist genau die Stadtgrenze. Früher verlief genau die Grenze zum französischen Sektor hier in den Wäldern direkt praktisch hinter Hennigsdorf. Und es ist schon irgendwie, also es ist ein bisschen irgendwie vergleichbar mit der Situation, die wir in Rando beschrieben haben. Findest du nicht? Also ja, die Tatsache, dass es ein Dorf gibt und dann gibt es so ein Sperrgebiet eben und auf der anderen Seite ist, also für die Bürger der DDR war damals Berlin nicht existent. Also zumindest ein Teil von Berlin war so, als ob es keine Stadt mehr gäbe.
Ja.
Also es hat schon gewisse, ist schon strange jetzt, dass jetzt dieser Artikel auftaucht. Also Um ganz kurz zurück zum Thema Jacques de Molaison zu kommen, auch angesichts eben der Tatsache, dass es jetzt diesen Artikel gibt, was denkst du, was sollten wir tun?
Ich weiß nicht, mein erster Impuls ist, also ich habe ja schon des Öfteren mit solchen Sachen zu tun gehabt, dass mir jemand gedroht hat und mein erster Impuls ist, ich gehe zur Polizei, aber ich meine, ich bin hier... Ich bin kein US-Bürger und ich traue mich ehrlich gesagt nicht zur Polizei zu gehen und denen zu erzählen, ich werde von einem Geheimbund aus Deutschland verfolgt oder keine Ahnung. Ich bin total ratlos, ehrlich gesagt, weil ich habe Angst, dass ich mit dem, was ich jetzt erzähle, vermutlich in der Klapse lande oder sowas.
Ja, nee, also ich habe hier so... Wegen meiner Arbeit kenne ich ein paar Polizisten und ich habe da einfach vorsichtig nachgefragt, wie man in solchen Fällen umgeht. Und sie meinten, ja gut, man könnte eine Anzeige erstatten und ich weiß nicht, also wegen Stalking oder ja, keine Ahnung. Aber ja, ich finde auch, dass die Geschichte ein Tick zu merkwürdig ist, um sie einfach nur so einem Beamten zu erzählen. Und naja, also die dritte Staffel von Rando neigt sich jetzt dem Ende. Wir hatten wie immer 13 Folgen geplant. Eine ist jetzt entfallen wegen der heutigen Sonderfolge. Das heißt, wir werden aber auch bald fertig sein. Die Hoffnung ist, dass nichts passiert und dass wir dann, nachdem wir mit der dritten Staffel fertig sind, dass wir dann gucken, wie sich die Lage entwickelt und ob sich der Herr Müller schon nochmal meldet. Ja, und dann gucken wir einfach, würde ich sagen. Was denkst du?
Ganz ehrlich, ich bin im Moment froh, in L.A. zu sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Jacques de Molesche noch hier aufkreuzt. Das ist jetzt ganz egoistisch gesprochen, es tut mir voll leid. Irgendwie, ich wünschte, ich könnte dir zur Seite stehen in Berlin.
Danke.
Ja, keine Ahnung, lass uns abwarten. Ich hoffe, dass nichts passiert. Also die Nachricht hat mich echt beunruhigt.
Na gut. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Es tut mir wirklich leid, dass es heute keine Folge gibt. Aber irgendwie, ja, also ich fand es schwierig, jetzt einfach weiterzumachen, ohne das Thema nochmal anzusprechen. Und ich würde auch gerne wirklich wissen, was die Zuhörer, was die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. Also ich würde wirklich gerne wissen, was ihr da draußen denkt. Ist das eine ernste Sache oder sind das alles nur Spinnereien? Wie seht ihr das? Ja gut, vielen Dank, Lukas, dass du heute auch dabei warst. Und es ist auch schön, dass wir auch gemeinsam auftreten sozusagen, weil ich sonst die ganze Zeit hier labere. Du bleibst im Hintergrund. Und,
klar, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein heute.
Du bist der graue Kardinal von Rando. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche.